Ich hoffe, ich weiß nicht, gibt es eine Übung, die euch wieder wach macht, dass ihr einmal aufsteht und euch wieder hinsetzt und wieder aufsteht und hinsetzt? Ich hoffe, das brauchen wir nicht und ich hoffe, dass wir einfach offene Ohren haben, um das zu hören, was wir in Gottes Wort für uns mitnehmen können. Ich habe eine Frage. Was ist Licht? Wie bitte? Elektromagnetische Wellen. Okay, physikalisch, ne? Ja, okay. Wenn ihr Licht beschreiben müsstet, was für Eigenschaften hat Licht oder? Licht ist die Abwesenheit von Dunkelheit. Helles, gedämpftes Licht. Genau. Es gibt unterschiedliches Licht. Nochmal, Licht ist die Abwesenheit von Finsternis. Ah, schwer. Ah. Okay. Licht ist etwas, was die Umgebung hell macht. Ne? Die Sonne scheint. Es ist jetzt sogar so, dass das Licht hier gar nicht erforderlich ist und die Sonne scheint hier rein und hier ist es hell. Im Winter ist es dann schon mal anders. Licht erleuchtet die Umgebung und Licht macht Dinge sichtbar. Licht ist ein Schein, welches von einer Lichtquelle ausgeht. Und Licht ist auch das Erste, was Gott geschaffen hat im Schöpfungsbericht. Licht ist die Grundlage des Lebens. Und was ist Finsternis? Finsternis ist die Abwesenheit von Licht. Aber ob das umgekehrt genauso ist, da muss ich drüber nachdenken. Ja. Weil, wenn ich Licht in einen Raum tue, dann weicht die Finsternis immer. Aber ich kann nicht Finsternis in einen Raum tun und das Licht weicht. Okay? Licht hat einen sehr starken Einfluss auf unser Leben. Es regelt zum Beispiel unseren Tagesablauf. Wenn es dunkel ist, nachts gehen wir schlafen. Wenn es hell ist, sind wir wach. Es gibt einige, die haben Nachtschicht. Die müssen dann nachts arbeiten. Die tun es, es gibt Zuschläge, man freut sich. Aber für den Körper ist es nicht gut. Licht wirkt sich auf unsere Aktivität aus. Stell dir vor, wir haben so Ende November, du kommst von der Arbeit, du kommst früh nach Hause, wir haben 16:30 Uhr und es ist dunkel. Ich glaube, die meisten von euch sagen dann, ja gut, so richtig was starten lohnt sich eigentlich nicht mehr, es ist schon dunkel. Es gibt wenige, die dann auch voll motiviert sind und sagen, ich baue mir jetzt Scheinwerfer auf und dann gehe ich in den Garten und mache ich nochmal richtig was. Licht hat sogar Auswirkungen auf unsere Stimmung. Wenn es in den Wintermonaten länger dunkel ist, dann sind einige so ja, bedrückt. Eine Kollegin sagte immer zu mir, so langsam kann man aufatmen, es ist länger hell. Also Licht hat Auswirkungen auf unsere Stimmung. Licht wird auch genutzt, um etwas zu beschreiben. Wenn zum Beispiel ein Baby geboren wird, was sagt man dann? Das ist unser Sonnenschein, ja. Aber wenn es geboren wird, was kann man sagen? Es erblickt das Licht der Welt, danke. Wenn es jemandem wirklich schlecht geht und man das Gefühl hat, es wird langsam besser, was sagt man dann? Ganz genau. Es gibt Licht am Ende des Tunnels. Licht wird mit Hoffnung verbunden. Licht wird mit neuem Leben verbunden. Wenn etwas aufgedeckt wird, manchmal von Journalisten, was sagt man? Es kommt ans Tageslicht, Licht ins Dunkel bringen und? Okay, man sagt, man bringt Licht in etwas hinein, Licht ins Dunkel, ans Tageslicht. Also man befördert etwas in das Licht und findet so die Wahrheit. Und manchmal ist es auch, dass man sagt, da bin ich dafür, das unterstütze ich. Was sagt man dann? Wenn man bauen möchte, dann stellt man einen Antrag und dann sagt die Behörde, das ist okay, kannst du so machen. Es gibt grünes Licht. Genau. Dann gibt es grünes Licht. Dann wird das unterstützt. Ja, mach mal nachher, okay? Wenn Licht fehlt, ist es negativ. Wenn ich zum Beispiel jemanden hinters Licht geführt habe, also nicht ins Licht, sondern hinters Licht geführt habe, was habe ich mit dem gemacht? Dann habe ich ihn betrogen. Wenn ich das Licht scheue, was bin ich dann oder was versuche ich dann? Dann versuche ich etwas zu verbergen. Wenn wir sagen, in einem Land oder in einem Ort, da gehen wirklich die Lichter aus. Was wollen wir damit sagen? Da wird das Gute beerdigt. Man spricht dann auch von Hoffnungslosigkeit. Wenn in einem Land die Lichter ausgehen, spricht man von Hoffnungslosigkeit. Und ihr seht, Licht hat wirklich eine große Bedeutung in unserem Leben. Ich möchte heute mit euch etwas aus dem ersten Johannesbrief lesen. Wer hat den Johannesbrief geschrieben? Okay. Johannes selber, danke schön. Okay, jetzt frage ich, wer hat den Epheserbrief geschrieben, aber das tue ich nicht. Nein, Johannes hat den ersten, zweiten, dritten Johannesbrief geschrieben. Wer war Johannes, wisst ihr das? Ja, ein Apostel, ein Jünger. Er hatte einen Bruder, wie heißt der Bruder von Johannes? Jakobus. Und es gab drei Jünger, die waren sehr eng mit Jesus zusammen. Das waren Jakobus, Johannes und Petrus. Die waren auf dem Verklärungsberg. Die drei waren auch im Garten Gethsemane, als Jesus die Jünger mitgenommen hat. Und dann sind die drei noch ein Stück weiter mit Jesus mitgegangen. Und es waren die drei, die enger bei Jesus waren. Und Johannes beschreibt sich selbst als den Jünger, den Jesus liebte. Und er hat die Johannesbriefe geschrieben. Wisst ihr, was er noch geschrieben hat? Die Offenbarung und das Johannesevangelium. Genau, er hat also 5 Bücher geschrieben. Und in dem ersten Johannesbrief, da geht es darum, er schreibt diesen Brief nicht an eine bestimmte Gemeinde. Also es gibt keinen konkreten Adressat. Aber wenn man den Brief liest, kann man davon ausgehen, dass er den an Kinder Gottes schreibt. Also Menschen, die sich für Jesus entschieden haben. Und warum schreibt Johannes diesen Brief? Er schreibt diesen Brief, weil sich eine Irrlehre verbreitet in den Gemeinden. Und diese Irrlehre besagt, dass Materie von Natur aus gut ist, nicht gut ist. Also Materie ist von Natur aus böse, aber der Geist ist von Natur aus gut. Na? Was hat das für Konsequenzen, wenn ich das lehre? Das hat die Konsequenz, dass ich sage, wenn mein Körper oder wenn Materie, mein Leib hier von Natur aus Böses oder Böses vollbringt, dann muss ich den entweder sehr hart behandeln, so in Richtung Askese, dass ich ihn wirklich, malträtiere, dankeschön. Oder ich gehe hin und sage, okay, dass wenn mein Körper Sünde tut, ist das nicht so schlimm, solange ich im Geist sauber bin. Also mein Geist ist ja eigentlich gut, mein Körper hat keine Auswirkung auf meinen Geist. Aber wenn ich das lehre, dann würde ich auch leugnen, dass Jesus als wahrer Mensch am Kreuz gestorben ist. Weil wenn Materie immer schlecht ist, dann war Jesus als Mensch auch schlecht. Und da gab es einige, die haben das gelehrt. Und jetzt möchten wir einfach mal in das Buch einsteigen. 1. Johannes 1, von Vers 1 bis 4. Was am Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt, und eure Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Johannes geht hier darauf ein, dass Jesus tatsächlich Mensch geworden ist. Er war Materie. Man hat Jesus gehört, man hat ihn gesehen, man hat ihn angeschaut, man hat ihn betastet. Jesus hatte einen menschlichen Körper. Und dieser Jesus wird hier auch als das Leben bezeichnet. Er wird sogar als das ewige Leben bezeichnet. Das ewige Leben, das beim Vater war. Das heißt, von Anfang an war Jesus bei Gott. Und nun ist er uns erschienen. Steht in Vers 2. Jesus Christus war also ganz Mensch und doch Gottes Sohn. Und Johannes ist ein Zeuge davon. Johannes war ein Jünger, der mit Jesus gegangen ist. Johannes war der, der es tatsächlich bezeugen konnte. Und genau das möchte er verkünden. Und warum möchte er das verkünden? Damit wir Sünder Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und mit Jesus Christus, seinem Sohn, haben können. Und diese Gemeinschaft führt dazu, dass unsere Freude vollkommen wird. Und diese vollkommene Freude, die ich in Jesus Christus haben kann, diese vollkommene Freude kann ich nur bekommen, wenn ich eine rechte Beziehung zum Herrn habe, also wenn ich in diese rechte Gemeinschaft komme. Und dann ist die Frage, wie kann ich jetzt in diese Gemeinschaft kommen? Also wie kann ich in die Gemeinschaft mit Jesus Christus und Gott kommen, sodass ich echte Freude in mir habe? Und das beschreibt er in den Versen, die jetzt folgen. Vers 5 bis Vers 10. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben. Und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. In diesem Abschnitt gibt es eine Feststellung. Vers 5. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist. Es ist eine Feststellung. Gott ist Licht. Und es gibt so ein Sprichwort, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. In Bezug auf Gott ist das falsch. In Gott ist keine Finsternis. Und in Jakobus 1, da lesen wir, dass von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. So steht es in der Luther. Also bei dem Gott des Lichts gibt es auch in der Schlacht, da steht kein Wechsel aufgrund von Schatten. Das gibt's bei Gott nicht. Gott ist Licht. Da, wo Gott ist, ist keine Finsternis. Weil Finsternis ist Abwesenheit von Licht. Und wenn Gott Licht ist, kann es bei Gott nicht finster sein. Gott ist absolut heilig, gerecht und rein. Gott kann keine Form der Sünde wohlwollend ansehen. Und vor Gott ist nichts verborgen, weil er Licht ist. Wir haben jetzt in den letzten 6 Versen, also Vers 5 bis Vers 10, viel gelesen über Menschen, die etwas zu sagen haben. Vers 6, wenn wir sagen, Vers 8, wenn wir sagen, Vers 10, wenn wir sagen. Entscheidend ist aber nicht, was wir sagen, sondern entscheidend ist, wie wir leben. Und hier wird darauf eingegangen, dass das, was wir sagen, nicht mit dem übereinstimmt, wie wir leben. Reden und Handeln stimmt nicht überein. In Vers 6, da sagt einer, oder da sagen die Menschen, in Vers 6 sagt ein Mensch, dass er Gemeinschaft mit Gott hat. Sein Leben wird aber geprägt von Sünde, Unaufrichtigkeit und Unbußfertigkeit. Und dieser Mensch behauptet dennoch, dass er in Gemeinschaft mit Gott lebt. In Vers 8, dort ist ein Mensch, der sagt, dass er ohne Sünde ist. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, hier geht es um die Stellung, die wir vor Gott haben. Der Mensch sagt, er hat keine Sünde, also er ist von Natur aus gut. Zumindest der Geist. Wenn er vor Gott steht, ist er von Natur aus gut. Somit bedarf es noch nicht mal einer Korrektur der Stellung des Menschen vor Gott. Also der Mensch kann vor Gott so gesehen bestehen, weil wenn er keine Sünde hat, Jesu Blut ist gar nicht erforderlich, um gerecht vor Gott stehen zu können, sagt dieser Mensch. Und in Vers 10 sagt der Mensch, dass er nicht gesündigt hat. Hier geht es um die Taten, die wir tun, um die Sünden. Wer keine Fehler macht, muss auch nichts bekennen. Es gibt nichts, was dieser Mensch in seinem Leben korrigieren muss. Er erkennt seine Verfehlung nicht und braucht somit auch keine Buße darüber tun. Ich bin auf diesen Text in 1. Johannes Kapitel 1 gekommen, weil ich in der letzten Zeit viel in den Evangelien gelesen habe und dort sind mir die Pharisäer aufgefallen. Die Pharisäer, das war die geistliche Führung des Volkes, die geistliche Führung der Juden. Und es gibt echt viele Bibelstellen, wo drin steht, dass diese Menschen, also diese Pharisäer, sie sind gerecht, stark und sehend. Und wenn ihr an die Pharisäer denkt, also zumindest meine Kinder, die haben kein gutes Bild von den Pharisäern. Aber Jesus selbst bezeichnet sie als gerecht, stark und sehend. Es geht in diesen Beispielen immer darum, dass Jesus sich mit Sündern abgibt, während die geistliche Führung diese Sünder eigentlich meidet. Haben wir heute schon gehört, Sünder und Zöllner, diesen Dreck, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Jesus hatte Gemeinschaft mit ihnen. Und das hat die Pharisäer gestört, aber dann sind die Pharisäer auf die Jünger zugekommen oder auf Jesus zugekommen und haben gesagt, was soll das, warum sitzt du mit denen zusammen, warum isst du sogar mit denen, warum hast du Gemeinschaft mit denen? Und in diesen Begegnungen sagt Jesus diese Sachen zu den Pharisäern. Zum Beispiel Johannes 9, Jesus sprach, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehend werden und die, welche sehen, blind werden. Jesus bezeichnet die Pharisäer als die, die sehen. Er sagt zwar auch, dass sie nachher blind werden, dann fragen die Pharisäer, sind wir denn blind? Und dann sagt Jesus zu denen, weil ihr sagt, ihr seid sehend, wird eure Sünde nicht weggehen. Aber erstmal bezeichnet er als die, die sehend sind. In Matthäus 9 steht, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen. Das sagt er zu den Pharisäern. Er bezeichnet die Pharisäer als Gerechte. Markus 2, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Hier bezeichnet er sie sogar als stark und als gerecht. Lukas 15, das ist da, wo es um das verlorene Schaf geht. Da sagt er, ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Also hier gibt es einen Sünder, der Sünde tut, der Buße tut und über den freut sich der ganze Himmel, über einen Sünder. Aber ist euch schon mal aufgefallen, dass es hier auch 99 Gerechte gibt, die keine Buße brauchen? Also es ist eine Quote von 1%. 1% braucht Vergebung, der Rest nicht. Und wenn es dann 99% Gerechte gab, wir sind ja hier sehr christlich, dann seid ihr doch alle auch gerecht, oder nicht? Wie kann das sein? Wie kann es Gerechte geben, die keine Buße brauchen? Und wenn ich dann lese, könnt ihr aufschlagen, Römer 3, Vers 10. Dort steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Und wenn jetzt in Römer steht, dass keiner gerecht ist, auch nicht ein einziger. Und wir gerade aber gelesen haben, dass es 99 Gerechte gibt, die keine Buße brauchen. Wie passt das zusammen? Warum spricht Jesus über diese Menschen als stark, gerecht und sehend? Und wisst ihr, ich bin zu dem Ergebnis gekommen, weil sie sich selbst so sehen. Jesus spricht über die Pharisäer so, wie sie sich selbst sehen. Aber die Wahrheit steht in Römer 3, Vers 10, es gibt keinen, der gerecht ist. Aber es gibt diese Menschen, die meinen, sie sind gerecht und die brauchen keine Buße. In Matthäus Kapitel 15 oder in Matthäus Kapitel 23, da werden genau diese Pharisäer, also diese geistlichen Führer, als blinde Blindenleiter bezeichnet. Und wenn jemand, der einen Blinden führt, selber blind ist, wo führt das hin? Nicht dahin, wo es soll. Sie werden dort als Heuchler bezeichnet, als Schlangenbrut von Jesus. Und warum werden sie so bezeichnet? Weil ihnen genau das fehlt, was wir gerade gelesen haben in 1. Johannes 1. Dort haben wir in Vers 7 gelesen, dass wir im Licht wandeln sollen. Und in Vers 9, dass wir unsere Sünden bekennen sollen. Johannes hat diesen Brief geschrieben, nicht an die Pharisäer, sondern an Menschen, die sich als Kinder Gottes bezeichnen. Es besteht die Möglichkeit, dass Reden und Handeln auch bei uns Kindern Gottes, nicht übereinstimmt. Wie sollen wir also wandeln? Dann lasst uns nochmal Vers 7 und Vers 9 lesen in 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 7 und Vers 9. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Und Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wie also sollen wir als Kinder Gottes wandeln? Im Licht. Und warum? Licht deckt meine Sünde, meine Sünden auf. Licht fördert meine Verfehlungen zutage. Licht zeigt mir meine Schwachpunkte auf. Und Licht führt dazu, dass ich meine Sünden bekennen kann. Können wir einmal das Licht anschalten? Frage: Wandelst du als Kind Gottes in Gottes Licht? Wann hast du dich das letzte Mal ganz bewusst in seinen Licht gestellt? Wann hast du das letzte Mal ganz bewusst vor Gott Sünde bekannt? Wann hast du das letzte Mal vor deinen Nächsten, vor deinem Mitmenschen Sünde bekannt? Dinge, die du falsch gemacht hast. Tust du als Kind Gottes die Werke des Lichts oder tust du die Werke der Finsternis? Und die Bibel fordert uns ganz klar dazu auf, dass wir im Licht wandeln sollen. Wenn ihr im Licht wandelt, so haben wir Gemeinschaft mit ihm, sonst nicht. Und damit wir im Licht wandeln können, ist Bußfertigkeit erforderlich. Bußfertigkeit. Das ist ein Wort, was ihr wahrscheinlich schon lange nicht mehr gehört habt oder was echt selten gebraucht wird. Bußfertigkeit. Ich muss fertig dazu sein, Buße zu tun. Ich muss an dem Punkt sein, wo ich bereit bin, Sünden zu bekennen. In Epheser 5, Vers 8 steht, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Das ist nicht so eine Option, so wenn ihr mein Geschenk der Versöhnung angenommen habt und es euch genehm habt und es euch genehm ist, dann dürft ihr auch im Licht wandeln. Nein, ihr wart einst Finsternis und jetzt seid ihr im Licht. Ihr habt die Seite gewechselt. Also wandelt als Kinder des Lichts. Vers 10 bis 12. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Wie oft überprüfe ich, ob das, was ich tue, Gott gefällt? Oder gucke ich nur, ob es mir gefällt? Vers 11. Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Und wie decke ich diese Werke der Finsternis auf? Indem ich Licht hineinlasse. Indem ich mich in Gottes Licht stelle. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Wer von euch war schon mal selber darüber überrascht, wie schlecht er sein kann? Wie sündig er sein kann? Und ich glaube, es ist keinen gibt, der sich hier vorne hinstellt und sagt, boah, ich bin so schlecht und ich habe was Schlechtes gemacht und ich bin stolz darauf. Gibt es noch Werke der Finsternis in dir? Etwas vielleicht, was du gar nicht aufdecken möchtest? Gibt es etwas in dir als Kind Gottes, gibt es etwas in dir, wo du sagst so, puh, das würde ich einfach mal so unter den Teppich tun, gut, dass es keiner weiß. Sagst du vielleicht, dass du Gemeinschaft mit Gott hast, aber dein Handeln zeugt davon, dass du noch in der Finsternis wandelst? Ja, genau. Und in Vers 14 stehst da, Vers 14, darum heißt es, wache auf, der du schläfst und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Wir sind aufgefordert, aus unserem Schlaf aufzuwachen. Lass uns nicht vor uns hinschlummern und Werke der Finsternis tun, sondern lass uns aufwachen, uns ins Licht Gottes stellen, ganz bewusst. Lass dich als Kind Gottes vollständig von ihm erleuchten. Es ist interessant, das ist Epheser 5. Was steht noch in Epheser 5? Es geht dann weiter. Wisst ihr das? Die Männer müssen es doch kennen. Genau. Da steht, ihr Frauen seid euren Männern untertan. Darauf will ich gar nicht hinaus. Es geht weiter in Epheser, im Epheserbrief, da geht es weiter mit der Stellung von Mann und Frau in der Ehe. Hier steht, dass wir nicht in der Finsternis, wir sollen nicht die Werke der Finsternis tun. Wir sollen aufwachen. Wir sollen uns ins Licht Gottes stellen. Und danach kommt die Beschreibung, die Haustafel Gottes, das Verhältnis zwischen Mann und Frau. Dort kommen die Aufgaben, die ich als Ehemann habe. Dort werden meine Pflichten aufgezählt. Frage an die Ehemänner: Liebst du deine Frau wie Christus die Gemeinde? Oder lebst du gefangen in Sünde? Die Männer wissen, was ich meine. Gibt es Dinge, die du als Ehemann lieber versteckst? Dinge, die du nicht ins Licht stellen möchtest? Kommst du als Ehefrau den dir von Gott gegebenen Aufgaben nach? Lebst du in der von Gott verlangten Unterordnung? Oder ist das für dich vielleicht einfach schon Schnee von gestern, weil der Zeitgeist aktuell nicht das angibt, was in Epheser steht? Gibt es Dinge, gegen die du als Ehefrau vielleicht innerlich rebellierst? Dinge, die du aussprechen würdest, aber die du nicht sagst? Dann geht es weiter im Epheserbrief. Es geht um den Willen Gottes für die Eltern und für die Kinder. Wie gehe ich als Eltern mit meinen Kindern um? Welche Verantwortung, trage ich Verantwortung für meine Kinder? Wie verhalten sich die Kinder den Eltern gegenüber? Dann geht es um Vorgesetzte und Angestellte. Und mir ist wichtig geworden, dass Gott in so vielen Dingen so klar redet, so klar und deutlich in unsere Zeit, auf unser heutiges Leben bezogen, auf das, was jetzt ist. Aber oft passt es uns einfach nicht, Es ist entweder zu hart oder zu unbequem. Römer 13, Vers 12 bis 14. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Manchmal trifft Gottes Wort den Nagel einfach auf den Kopf. Manchmal trifft Gottes Wort einfach unseren Zeitgeist. Und wir sind echt bereit und zu vielem bereit, unser Fleisch zu pflegen. Vielleicht zu einem unserem Körper, aber auch vielleicht das, was unser Fleisch verlangt, die Lust, die wir haben, das, was gefühlt Spaß macht, das, was unser Fleisch versucht, da, wo wir schwach sind. Und dieses Fleisch, wir kennen unsere wunden Punkte, das pflegen wir an der Stelle bis zur Begierde und dann bis es zur Sünde kommt. Dann leben wir lieber mit ein wenig Finsternis, mit ein bisschen Dunkelheit im Licht und versuchen, unsere Sünden einfach zu vertuschen.
Woher kommt die Eigenschaft des Menschen, das Gute zu sehen und trotzdem das Schlechte zu tun?
Vom Teufel. Es gibt in der Offenbarung Sendschreiben an die Gemeinden. Ich denke, viele von euch kennen die schon. Und die letzte Gemeinde, die dort angeschrieben wird, ist die Gemeinde in Laodicea. Und diese Gemeinde gibt ein lebendiges Bild für die Gemeinden in unserer Zeit ab. Ich möchte das nicht genauer betrachten, aber ihr könnt euch das echt durchlesen, Offenbarung Kapitel 2 und 3, wo die Gemeinden beschrieben werden. Und die Gemeinde Laodicea spiegelt unsere heutige Zeit gut wider. Und es ist interessant, dass auch die Menschen in der Gemeinde zu Laodicea etwas zu sagen haben. Offenbarung 3, 17 bis 19, dort steht zu der Gemeinde geschrieben, denn du sprichst. Also die Gemeinde spricht, die Menschen haben was zu sagen und die sagen, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Das ist das, was die Gemeinde sagt. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutet ist, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Interessant. Ich habe ein wenig nachgeforscht und Laodicea war eine Stadt, die ein sehr florierendes Bankenwesen hatte, die in der Textilbranche sehr tätig waren und die in der Pharmaindustrie viel erfolgreich waren. Und sie sagen, sie sind reich, sie haben Überfluss, es mangelt an nichts. Wir als Christen, wir als Kinder Gottes sagen manchmal, uns geht's gut, ich habe die Errettung, ich bin erlöst, alles ist mir erlaubt, gut, nicht alles dient mir zum Guten, aber ich kann alles machen. Ich lebe in der Freiheit. Und was sagt hier Gott? Du erkennst nicht, dass du elend, erbärmlich, arm, blind und entblößt bist. Kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehend wirst, damit wieder Licht in dein Auge kommt. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Du sagst etwas von dir, dass du im Licht wandelst. Du tust es aber nicht. Manchmal sind wir blind, wie die Pharisäer zur Zeit Jesu. Nur, dass es sich bei uns um eigentlich Kinder Gottes handelt. Und dann ist die Frage, was kann hier helfen? Das steht als letztes. Sei nun eifrig und tue Buße. Akzeptiere die Finsternis in deinem Leben nicht. Die Finsternis, die sich immer wieder versucht einzuschleichen. Stelle dich in Gottes Licht. In Sprüche 28, Vers 13, dort lesen wir, wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wisst ihr, Gott ist Licht, Gott weiß alles. Und manchmal denke ich, es ist echt peinlich, wie wir als seine Kinder versuchen, Dinge vor Gott zu verstecken. Das ist genauso, wenn ihr versucht, Dinge vor Gott zu verstecken, das ist wie, wenn Kinder sich die Augen zuhalten und denken, es sieht die keiner. Genauso machen wir das als Erwachsene mit Gott manchmal. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Und König David hat es im Psalm 32 auch beschrieben, könnt ihr zu Hause nachlesen, Psalm 32. Dort steht, dass David seine Schuld verschweigen wollte. Er wollte seine Schuld nicht bekennen, er wollte mit seiner Schuld nicht ins Licht, er wollte das unter dem Teppich lassen. Ein bisschen Dunkelheit ist doch okay. Die Konsequenz war, er ist daran kaputt gegangen. Kennt das? Und als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine. Und als er das bekennt und sich in Gottes Licht stellt, wird er von der Last der Sünde befreit. Und dieses sich ins Licht stellen, dieses das finstere rausholen, das Beseitigen in Gottes Licht, das schafft Freiheit, das schafft Erleichterung. Und diese gute Nachricht, die können wir auch in den zwei folgenden Versen im 1. Johannesbrief nachlesen. 1. Johannesbrief, das ist schon Kapitel 2, die Verse 1 und 2. Dort schreibt Johannes, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Paulus sagt, dass die Gnade so groß ist, sollen wir weiter sündigen, damit die Gnade noch größer wird. Da steht, das sei ferne. Und Johannes schreibt ja auch, meine Kinder, er ist wie ein Vater, er kümmert sich um diese Menschen. Dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und er weiß ganz genau, dass wir auf dieser Erde leben. Er weiß ganz genau, dass der Teufel versuchen wird, uns zu verführen. Er weiß ganz genau, dass du und ich fallen werden. Und ich kann dir sagen, du bist nicht perfekt. Du bist ein Kind Gottes. Du lebst mit seiner Gerechtigkeit. Du lebst mit seiner Sündenvergebung. Aber ich bin mir sicher, dass jeder von uns in der letzten Woche was falsch gemacht hat. Und dann steht hier, und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Vergebung geschieht auf Grundlage des Strafvollzuges. Vergebung geschieht auf Grundlage des Strafvollzuges. Die Sünde muss bezahlt werden. Es ist kein Straferlass. Gott sagt nicht, lass mal 5 gerade sein. Das sagt Gott nicht. Die Strafe muss bezahlt werden. Und hier steht die Lösung, dass wenn wir Buße tun, das Sühnopfer ist Jesus Christus, der für unsere Sünden ans Kreuz gegangen ist. Das dürfen wir für uns in Anspruch nehmen. Jesus hat für deine und meine Schuld bezahlt. Gemeinschaft mit Gott habe ich nur, wenn ich im Licht bleibe und vor Gott und Menschen transparent bin. Gemeinschaft mit Gott habe ich nur, wenn ich meine Sünde bekenne und sie nicht wegdiskutiere. Wir wollen oft Recht haben. Wir wollen gerecht sein. Wir wollen einfach Recht haben. Und wir bekennen Sünde nicht. Aber Gemeinschaft mit Gott kann ich nur haben, wenn ich meine Sünde bekenne und nicht anfange, sie wegzudiskutieren oder sie zu verstecken. Und Gemeinschaft mit Gott habe ich nur auf Grundlage der Vergebung. Ohne Vergebung könnte ich meine Sünde offenlegen, wie ich will. Sie würde nicht weggehen. Sagte mal jemand, bezogen auf unsere heutige Zeit, die Gnade findet keine Sünder mehr. Die Gnade findet keiner Sünde mehr, keine Sünder mehr. Wir als Christen, wir als Menschen, wir denken, wir sind so toll. Wir machen so wenig falsch und wir sind eigentlich schon fast, wir sind einfach nur mega. So wie wir den Herrn anbeten, wie wir leben, wie wir uns einsetzen für ihn. Die Gnade findet keine Sünder mehr. Aber wisst ihr, wenn wir von Gottes Gnade reden und Gottes Gnade in Anspruch nehmen, müssen wir auch von Sünde reden. Weil Gnade wird erst dann wirksam, wenn Sünde aufgedeckt wird. Ich singe gern. Vielleicht nicht hier vorne, aber im Hauskreis und da, wo es so nicht auf die Stimmlage ankommt. Und mir fallen oft Lieder ein. Und in Bezug auf dieses Thema sind mir auch zwei Lieder eingefallen. Wir schauen der Wahrheit ins Auge, stellen uns in dein Licht. Wir singen das so frei hinaus. Wir stellen uns in dein Licht, ja. Dann kommt, wir halten dort aus durch Gnade, denn du verdammst uns nicht. Du kennst unsere wunden Punkte, siehst unseren blinden Fleck. Oder berührst unsere wunden Punkte, siehst unseren blinden Fleck. Wir singen das so, dass Jesus unsere wunden Punkte berührt, aber hast du deinen wunden Punkt mal bei Jesus offengelegt? Hast du deine Sünde, deine Dunkelheit, die du scheinbar mit dir rumschleppst im Licht, mal ans Licht gebracht? Jesus, bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Das Lied fängt anders an. Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Wir sagen, kommt alle zu Gott, kommt zum Vater. Jesus nimmt euch an, so wie du bist, ja? Bei Jesus darf ich mich geben, wie ich bin. Und wisst ihr was? Das Beste ist, bei Jesus muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Aber wir singen, Jesus, bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Ich muss nicht mehr als ehrlich sein vor dir. Wir singen das so, ich muss nicht mehr als ehrlich sein vor dir. Hey, wann warst du das letzte Mal ehrlich vor Gott und hast ihm deine Sünden bekannt? Ich muss nichts vor dir verbergen, der mich schon so lange kennt. Ich weiß nicht, ob wir hier das alles mitsingen könnten. Also ich weiß nicht, ob ich das einfach so mitsingen könnte. Als ich über diese Lieder nachgedacht habe, dachte ich, das ist schon starker Tobak. Du siehst, was mich zu dir zieht und auch was mich von dir noch trennt. Gott sieht das, siehst du das? Und dann kommt, und so lege ich Licht und Schatten meines Lebens vor dich hin. Wann hast du das letzte Mal deinen Schatten, deine Dunkelheit vor Jesus hingelegt? Denn bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Warum nutzen wir das so selten? Warum gehen wir nicht zu Jesus? Warum gehen wir nicht zum Licht und sagen, Jesus, hier habe ich Mist gebaut, vergib mir. Wie bußfertig sind wir? Wir sprechen gleich drüber, okay? Bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Wie viel Blindheit in deinem Leben akzeptierst du als Sehender? Wie viel Ungerechtigkeit ist in deinem Leben als Gerechter noch akzeptabel? Wie viel Lichtlosigkeit, wie viel Finsternis lässt du in deinem Leben im Licht noch zu? Ich wünsche dir und vor allen Dingen ganz zuerst mir, dass wir einfach darüber nachdenken, dass wir uns bewusst in das Licht Gottes stellen und uns fragen, wie viel Dunkelheit schleppen wir noch mit uns rum, während wir im Lichte Jesu wandeln. Amen.